Aussichten. Nachdem auch mein giftgrüner Datsun Sunny schlapp gemacht hatte, war ich auf einen roten Polo mit gefühlten 12 PS umgestiegen. Der Wagen war noch lahmer als das japanische Porsche-Imitat und auch nicht geeignet, meinen Status zu verbessern. Dafür bekam ich überraschenderweise doch noch meine Akne in den Griff, denn die Pickelforschung hatte in der Zwischenzeit große Fortschritte gemacht. Das erste Mal seit Jahren war ich mal wieder zum Hautarzt gegangen, der mir ein Medikament für ganz aussichtslose Fälle verschrieb. Roaccutan 10. Für alle, die auch unter ganz hartnäckiger Akne conglobata leiden, Roaccutan 10 hilft tatsächlich. Man bekommt zwar Nasenbluten, Haarausfall und muss 2 Wochen sterbenselend im Bett liegen, aber die Pickel gehen weg und kommen nicht wieder. Männer sehen nach überstandener Akne oft markig aus. Krater und Einkerbungen durchziehen ihre Lederhaut, aber das ist nicht schlimm. Im Gegenteil, es gibt ihnen eine raue, virile Note, das gewisse Extra eben. Ich hatte zwar auch Krater, sah aber irgendwie verquollen aus, als ob ich tagelang durchgesoffen und dann noch mein Gesicht mit Schmalz eingerieben hätte. Es hat überhaupt keine Konturen. Mein Gesicht, es war eine breiige, gallertartige Masse. Ich habe Kinderbilder von mir angeschaut. Ein dünner, hübscher Junge mit klarem Gesicht und sanften Augen. Und nun das. Im Spiegel blickte mir höhnisch das feiste Gesicht eines tablettensüchtigen Trinkers entgegen, der sich ausschließlich in geschlossenen Räumen aufhält und von brauner Soße ernährt. Wenn ich durch verspiegelte Einkaufspassagen ging und zufällig meinen aufgedunsenen Acid-Head in einem der Schaufenster sah, bekam ich immer einen furchtbaren Schreck. Mutter lebte seit nun fast 6 Jahren im Hotel Deutsches Haus. Sie hatte den gleichförmigsten Tagesablauf, den ein Mensch überhaupt haben kann. Morgens gegen 5 wachte sie auf und blieb noch eine Stunde liegen, bevor sie sich für den Tag fertig machte. Dann setzte sie sich auf den einzigen Stuhl ihres winzigen Zimmers, bis sie um Punkt 8 zum Frühstück ging. Dann zurück ins Zimmer auf den heißen Stuhl. Um Punkt 13 Uhr Mittagessen, danach wieder Stuhl. Abends aß sie nicht mehr, weil sie unsinnigerweise überzeugt war, sie würde immer fetter werden. Um 8 schaltete sie für eine Viertelstunde den Fernseher an, um die Tagesschau zu gucken. Natürlich vom Stuhl aus. Alle 2 Wochen gab es am Freitagabend außerdem Derrick. Nach dem Abendprogramm machte sie sich für die Nacht fertig und lag, außer an den Derrick-Abenden, spätestens um 8:45 im Bett, auch Silvester. Auf dem Weg vom Schlaf zum Badezimmer beschritt sie mit ihrem Gehwagen immer millimetergenau den gleichen Weg, sodass ich im Laufe der Jahre eine tiefe Furche in den Teppichboden gegraben hatte. Ich wunderte mich, dass ihr Zustand jetzt schon so lange stabil geblieben war. Aber vielleicht wirkte das deutsche Haus auf sie ja wie ein Benzodiazepin, sedierend und angstlösend. Wie in den 5 Jahren zuvor holte ich sie einmal die Woche in ihrem winzigen Zimmer ab und wir begaben uns geradewegs in die ausschließlich vom muffigen Personal bevölkerte Gaststube. Es gab immer kartoffellastige Stammessen. Danach rauchte ich wie ein Schlot, trank 1,5 Liter deutschen Wein und nahm irgendwann die 15-minütige Auszeit am Disk. Am Ende der Besuchszeit das immer gleiche Gespräch.
Meinst du, dass wir nochmal eine Wohnung für mich finden?
Wenn du aber auch an jeder was zu mäkeln hast, dann bestimmt nicht.
Aber die waren doch auch alle nichts.
Das ist doch gar nicht wahr. Ich hab manchmal das Gefühl, du willst hier gar nicht weg.
Ach, erzähl doch keinen solchen Quatsch. Natürlich will ich aus dem Scheißhotel weg.
Sie sagte tatsächlich Scheißhotel, obwohl sie sonst niemals Schimpfwörter benutzte.
Aber dann musst du mir mal eine wirklich schöne Wohnung suchen.
Wir drehten uns im Kreis. Neben Mutters ungewissem Schicksal war meine 2. große Sorge, endgültig bei Tiffany's kleben zu bleiben. Die Tanzmusik würde mir das Rückgrat brechen. Schweinchenrosa dick glänzend und wie Jens fortwährend vor mich hinpfeifen, würde ich noch mit 60 auf der Bühne stehen, aufgedunsen und mit meinem trostlosen Dasein ausgesöhnt. Ich würde sehr gern essen, fast nur Fleisch und Eier, um mir ein ruhiges Hobby zu legen. Gartenarbeit, ein Aquarium oder Modelleisenbahn. Verreisen würde ich, wenn überhaupt, nur noch innerhalb Deutschlands. Aber nicht mehr richtig verreisen, sondern eher Ausflüge. Ein typischer Ausflugstyp würde ich sein, der abends auf jeden Fall wieder zu Hause ist, denn im eigenen Bett schläft man eben doch am besten. Mein Leben würde sehr gemütlich sein und von Ritualen geprägt. Bereits im Juni würde ich einen Rumtopf ansetzen. Erst Erdbeeren, dann Kirschen, Heidelbeeren, Himbeeren und schließlich Pflaumen. Aber nicht mit normalen Rum ansetzen, sondern mit 54-prozentigen. Sonst kippt die Leckerei um. Und ein paar Stangen Zimt zusetzen oder Vanille, ist aber kein Muss, je nach Geschmack eben. Alle paar Tage würde ich sehnsüchtig den Deckel ein wenig lupfen und mich schon auf den ersten Advent freuen, wenn die Köstlichkeit endlich reif zum Verzehr wäre. Über mein mächtiges Bäuchlein würde ich mir streichen und genießerisch brummen. Am ersten Advent aber kein Tag vorher. Das allererste Glas würde ich immer mit Norbert genießen, der seinerseits auch einen Rumtopf angesetzt hätte. Vor dem Genuss gäbe es in alter Tradition natürlich Spiegeleier, als Grundlage. Ich hätte die Jahre über fleißig trainiert und würde nun wie der selige Jens 10 von den weiß-gelben Leckerbissen verticken können, ohne mit der Wimper zu zucken. Jedes Jahr entspönne sich erneut die Frage, wessen Komposition gelungener sei. Mal hätte ich die Nase vorn, mal Norbert. Doch, wir würden es so oder so sportlich nehmen. Kompliment, mein Lieber. Dies Jahr hast du die Nase vorn. Aber warte mal das nächste Jahr ab. Auch der unselige Geschlechtstrieb würde immer mehr nachlassen, um schließlich ganz zu versiegen. Endlich frei und dick. Mutter hätte mir das Zwergenhaus hinterlassen. Mein Jugendzimmer sehe immer noch aus wie früher. Bücher über den Zweiten Weltkrieg, Airfix Kriegsspielflugzeug, meine erste Flöte und ein paar zerschlissene Stofftiere. Da, auf dem schmalen Bett. Ich mal mit Frau Gedausel, aber das ist lange her, schmunzel, schmunzel. In die Stube ging ich nur Sonntagnachmittag und abends zum Fernsehen. Meine Lieblingssendung wäre immer noch Wer wird Millionär? Günther Jauch wäre natürlich schon längst tot, aber der neue Moderator gefiel mir auch sehr gut. Außerdem ging es mir in erster Linie um die Fragen, Stichwort Gehirnjogging. Der Tisch wäre immer sorgfältig gedeckt, nur für mich allein, denn ich wäre mir der liebste Gast. Und Wein aus den guten Gläsern gäbe es auch. Mit dem Luftgewehr würde ich aus dem Klofenster auf die elenden Stare schießen, die es auf meine Kirschen abgesehen hätten. Ganz zum Schluss wäre das winzige Häuschen dann wieder so groß wie damals, als ich noch ein Kind war. In den Keller ging ich nur noch in Notfällen. Und im Sommer würde ich, mittlerweile weit über 80, mit dem Brennglas vor einer Ameisenstraße hocken und hochkonzentriert ein Insekt nach dem anderen verkohlen. Alter, musste die Hölle sein. Ich malte mir die Apokalypse immer wieder in den buntesten Farben aus. Ein Tag im Leben des greisen Heinz Strunk. Ich wache morgens auf, oh Gott, ich bin immer noch nicht gestorben. Nur mit Mühe gelingt es mir, Leben in die tauben Beine zu bekommen. Wahnsinn, wie viel Ohrenschmalz so ein alter Körper in nur einer Nacht immer noch produziert. Das Zwergenhaus stinkt nach angebrannten Spiegeleiern und Fleischresten. Eigentlich soll ich Tabletten nehmen, doch die Zuzahlung ist viel zu teuer. Die Schmerzen müssen wohl oder übel ausgehalten werden. Im Bad die rituelle Katzenwäsche. Dann tippel ich mit winzigen Schritten in die spackige Küche. Der Wasserkocher ist wie fast alle Elektrogeräte schon lange hinüber. Ist das Brot eigentlich verschimmelt oder kann man es noch essen? Misstrauisch schneide ich den stahlharten Knus ab und weiche in einer Pfütze Haarmilch auf. Das korrekte Einspeicheln nicht vergessen, sonst renke ich mir den Kiefer aus. Immer wieder sortiere ich vergilbte Tiffany's-Quittung von 1988, glätte Eselsohren, um schließlich der Höhepunkt des verregneten Vormittags den letzten Teebeutel zum bestimmt 10. Mal aufzubrühen. Was nun? Vielleicht zum Arzt den maroden Körper begutachten lassen? Ach nein, der über 100 Kilo schwere Allgemeinmediziner wird mir sowieso wieder nur mit äußerster Brutalität Blut abnehmen, um mich schließlich mit der Diagnose kein Befund wieder aus der Praxis zu scheuchen, wie einen räudigen Straßenköter. Kein Befund, kein Befund. Mein Gott, wenn der wüsste, ich reiße mich zusammen und gehe einkaufen. Nicht im billigen, aber leider kilometerweit entfernten Aldi oder Lidl, sondern im völlig überteuerten Supermarkt um die Ecke. Meine dünnen gelben Haare flattern im Wind. Vollkommen verunsichert betrete ich die schon wieder umgerüstete Hightech-Filiale und versuche kraftlos die riesigen Einkaufswagen, bei denen wie immer die Rollenklemmen auseinanderzuzerren. Station Nummer 1 ist die Tiefkühltruhe. Doch das Suppengemüse liegt so weit hinten versteckt, dass ich mit meinen verschrumpelten Ärmchen nicht herankomme. Der Vitaminsaft steht wie alles Billige in der Bückzone und ist damit auch off-limits. Als Schmankerl fürs Wochenende würde ich so gern Zwieback kaufen, doch ich habe meine Lesebrille vergessen und kann die Preise nicht entziffern. Wahrscheinlich viel zu teuer. Auch das Verfallsdatum für den Quark lässt sich mit bloßem Auge nicht erkennen. Wie immer, längst abgelaufen. Den Weg zum Obststand versperren riesige Paletten und meine Lieblingsartikel wie Salz oder Bohnen bekommen dauernd einen neuen Platz. Ich traue mich aus Angst vor Hausverbot auch nicht, den Filialleiter anzusprechen. So entwickelt sich diese einzige Unternehmung des Tages zu einem Spalier der Demütigung und vollkommen erschöpft kehre ich ins ausgekühlte Zwergenhaus zurück. Ich setze mich mit dem letzten Stück Blockschokolade in den Wohnzimmersessel. Eingehüllt in Heizdecken und eine fleckige Strickjacke starre ich abwechselnd aus den blinden, einfach verglasten Fenstern und in den Nordmende Schwarz-Weiß-Fernseher, bei dem lediglich das erste Programm empfangen werden kann und auch das nur sehr schlecht. Ich blättere in einem Fotoalbum mit Schnappschüssen von Tiffany's. Haha, guck mal Jens, wie schmal der mit seinen damals 95 Kilo doch war. Und Gurki. Nie wird herauskommen, ob es ein Unfall war oder ob er sich das Leben genommen hat. Grund genug hätte er ja gehabt mit über 200.000 Euro Schulden. Das Schicksal der Deutschen hieß Helmut Kohl. Er thronte über allem. Eine übermenschliche Wesenheit. Der mittlerweile unendlich schwere Patriarch aus Oggersheim war zum Monolithen geworden und hatte alle um sich herum zu willfährigen Schranzen degradiert. Seine Vorzimmerdame Juliane Weber besaß mehr Macht als das ganze Kabinett VW und die Bundeswehr zusammen. Dr. Kohl hatte seine Widersacher zu Staub zermalmt. Ein Monument von Willen und Physis. 10.000 Tonnen Demütigung, Schmerz und gescheiterte Angriffe hatte er in den geheimnisvollen Tiefen seines mächtigen Leibes für immer eingelagert. Ewig würde er Kanzler bleiben, der erste Erbkanzler der Bundesrepublik. Er würde sich tatsächlich das Recht erwerben, die Kanzlerschaft zu vererben. Und an wen wohl? An seine Buben natürlich. Walter würde Kanzler werden und Peter seine Frau. Mit einem Paukenschlag würden sie auf der politischen Bühne auftauchen. Aber erst, wenn die Zeit reif ist. Und das entscheidet ausschließlich einer, der Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, Dr. Helmut Kohl.